Ja, wir dürfen uns grüßen im Namen unseres Herrn. Ich will auch grüßen von den Geschwistern in Avon, wo ich herkomme. Zwei, drei Sätze zu mir, bevor wir zum Thema kommen. Ich wohne am Bodensee, auf der Schweizer Seite des Bodensees. Der Ort heißt Arbon. Ich bin verheiratet. Wir haben vier Kinder. Die älteste ist 24, die jüngste 17. Ich bin ungefähr 80 in Arbon, und damals, als meine Frau und ich dahin zogen, haben wir angefangen mit der Gemeindegründung, sind dann auch Menschen zum Glauben gekommen, und das ist die Gemeinde, wo ich immer noch zu Hause bin, wo ich ein- und ausgehe. Wir sind inzwischen zwischen etwa 60 oder 70 Erwachsene, eine wachsende Jugend und ziemlich viele Kinder. Das ist also meine geistliche Heimat. Seit 10 Jahren mache ich das vollzeitlich, was ich vorher nebenberuflich tat, dass ich also Gemeinden besuche, die mich einladen, so wie jetzt hier, für Lehrdienste, für Verkündigungsdienste. Das ist also meine Arbeit, meine Aufgabe. Ja, und so freue ich mich über das Thema, das gewählt wurde für diese Tage. Das Thema lautet der Thron Gottes. Und zwar wollen wir das sehen anhand des Propheten Hesekiel. Da wollen wir anfangen, heute Abend und morgen. Und dann wollen wir auch das Buch der Offenbarung aufschlagen, Offenbarung Kapitel 4 und 5. Das sind also die Kapitel, die wir zur Hauptsache in diesen Stunden miteinander behandeln. Wir schlagen jetzt auf Hesekiel Kapitel 1 und wir lesen miteinander die 3 ersten Verse. Hesekiel Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Fluss Kebar, da taten sich die Himmel auf und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Joachim, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn Busis, dem Priester im Land der Chaldäer am Fluss Kebar, und daselbst kam die Hand des Herrn über ihn. In diesen einleitenden Versen wird uns vieles gesagt über den Propheten Hesekiel, über die Zeit, in der er lebte, über die Umstände, in denen er lebte. Und das wollen wir uns ansehen, denn das muss wichtig sein für das Verständnis seines Buches, und das muss wichtig sein darum auch für das Verständnis des ersten Kapitels, denn sonst stünde das nicht da. Wir haben 2 Datierungen. Im 30. Jahr steht im Vers 1, im Vers 2 steht am 5. Monat des 5. Jahres der Wegführung von König oder Unterkönig Joachim. Damit können wir Hesekiel, sein Geburtsjahr und sein Alter genau benennen. Der Vers 1 nennt sein Alter, er war 30 Jahre alt. Steht zwar nicht direkt da, aber es kommt keine andere Bedeutung für diesen Ausdruck in Frage. Im 30. Jahr, dann erwartet man eine Angabe entweder eines Königs, eines Regierungsantritts eines Königs oder sonst eines Ereignisses. Einmal wird eine Weissagung datiert nach einem Erdbeben. Aber hier also steht nichts, woran dieses 30. Jahr gemessen wird, also kommt nur sein eigenes Alter in Frage. Es war also in seinem 30. Lebensjahr. Im Vers 2 wird uns gesagt, das war das fünfte Jahr der Wegführung des König Joachim. Daraus entnehmen wir, er lebte schon 5 Jahre in der Fremde. Und es wird auch gesagt, wo in der Fremde? Am Fluss Kebar. Wir wissen, wo dieser Fluss war. Das war ein Kanal, der in östlichem, in einem weiten Bogen östlich an der Stadt Babel vorbeifloss. Der also Euphratwasser, der Euphrat floss direkt durch die Stadt, aber der Euphratwasser in einem Kanal in weitem Bogen östlich um die Stadt führte. Und an diesem Kanal, am Fluss Kebar, wohnte Hesekiel. Wir kennen diesen Kanal ganz genau, auch durch babylonische Aufzeichnungen. Auf Babylonisch hieß dieser Fluss Naru Kabaru. Naru heißt Fluss oder Kanal. Der große Fluss heißt das einfach, der große Kanal. Und da war eine Judenkolonie. Und dann haben wir zweimal das Wort Wegführung. Er gehörte zu den Weggeführten. Und im Vers 2, das fünfte Jahr der Wegführung. Er lebt also in der Zeit, nachdem eine große Katastrophe über das Volk Gottes gekommen ist. Nun nehmen wir das jetzt einmal alles zusammen, diese Angaben. Nein, noch eine müssen wir hier nennen. Das ist wichtig, auch für das Verständnis dieses Propheten. Er war Priestersohn und damit auch Priester. Er war der Sohn Busis des Priesters. Und wer Sohn eines Priesters war, der war auch Priester. Priester wurde man im alten Israel durch Geburt. Hesekiel war der jüngere Zeitgenosse Jeremias. Ich habe hier eine Übersicht zu diesen drei Zeitgenossen, die gleichzeitig, nicht ganz gleichzeitig, lebten, aber die doch Zeitgenossen waren, Jeremia, Daniel und Hesekiel. Und ich habe hier links 3 Daten angegeben und jeweils so eine Zickzacklinie. Und diese steht für einen Bruch, der eintrat im Volk Gottes im Jahr 605. Ich habe das dort falsch geschrieben, es sollte heißen 605. Im Jahr 605 kam es seiner ersten Belagerung und seiner ersten Verschleppung von Bewohnern Jerusalems. Im Jahr 605. Damals war Hesekiel 18 Jahre alt. Dann kam es 7 Jahre später, nämlich im Jahr 598, wieder zu einer Belagerung und wieder zu einer Verschleppung von Bewohnern Jerusalems. Damals war Hesekiel 25 Jahre alt und da gehörte auch er zu den Verschleppten. Und als er bereits fast 10 Jahre im Exil gewesen war, im Jahr 587 oder 86, da kam es zur endgültigen, zur totalen Katastrophe. Da wurde Jerusalem zerstört und das Haus Gottes niedergerissen, verbrannt. Hesekiel war also der jüngere Zeitgenosse Jeremias. Jeremia wurde im Jahr, oder begann seinen Dienst zur Zeit von König Josia. Da steht in Jeremia 1,1. Im Jahr 626 begann Jeremia seinen Dienst. Im Jahr 623 wurde Hesekiel geboren. Da war er 2 Jahre alt. Aber im Jahre 621, da entdeckte Josia die Gesetzesrolle im Tempel. Da war Hesekiel 2 Jahre alt. Und im Jahr 605, da war er 18. Er wuchs also auf in einer Zeit, da ein Prophet in Jerusalem verkündigte und da ein König in Jerusalem auf dem Thron saß, der dafür sorgte, dass das Wort Gottes gelehrt wurde. Josia. Aber nach dem Tod von König Josia, da hat sein Sohn Joachim durch seine Sünden hat er all dieses Unglück dann über Jerusalem gebracht, von dem auch Hesekiel ergriffen wurde. Als er zum ersten Mal zuschaute, wie babylonische Söldner in Jerusalem einmarschierten, in Häuser hineingingen und Familien aus den Häusern zerrten und mitführten, da muss er erschüttert gewesen sein. Alle waren erschüttert. Es geschah das Undenkbare. Das heidnische, hiere heidnische Söldner in die heilige Stadt eindrangen. Aber er muss sich auch an all das erinnert haben, was er von Jeremia gehört hatte. Und er muss auch verstanden haben, dieses Erschütternde, dieses Undenkbare ist genau das, was Jeremia angekündigt hatte. Was geschehen werde, mit Gewissheit eintreffen werde, wenn das Volk nicht umkehren würde von seinem Unglauben, von seinem Eigenwillen, von seinem Ungehorsam, von seinem Götzendienst. 7 Jahre später, da ist er 25 Jahre alt, da wird Jerusalem ein zweites Mal belagert und da wird Hesekiel auch verschleppt. Nun, warum ist das jetzt wichtig, diese Altersangabe? 25 Jahre alt, Hesekiel war Priester, Priestersohn. Die Priester begannen mit 25 Jahren zu helfen beim Gottesdienst. Mit 30 begann ihr vollwertiger Dienst, aber mit 25 begannen sie schon zu helfen im Tempel. Das steht in 4. Mose 8, Verse 23 und 24. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Dies ist es, was die Leviten betrifft, von 25 Jahren an und darüber soll er eintreten, um die Arbeit zu tun im Dienst des Zeltes der Zusammenkunft. Aber wenn wir 4. Mose 4 lesen, dann wird das präzisiert. In 4. Mose 4, Vers 3, da steht von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren. Das bedeutet, dass mit 25 Jahren, da konnten sie schon dabei sein, aber mit 30 Jahren waren sie erst Priester mit voller Verantwortung. Mit 25. Gerade das Jahr, wo er hätte anfangen sollen, seine Arbeit zu tun, zu der er geboren war. Und das hatte er sich nicht ausgesucht. Niemand sucht sich seine Geburt, die Umstände seiner Geburt, die Eltern aus. Das war von Gott so gefügt. Und doch wird er gerade in dem Jahr, wo er anfangen sollte, seine Lebensbestimmung zu erfüllen und auszuleben, aus Jerusalem verschleppt. Und das heißt, er konnte seine Lebensbestimmung nicht verwirklichen. Das war ein ungeheurer Schlag für diesen jungen Mann. Wie es überhaupt für die Juden entsetzlich war, furchtbar war, aus Jerusalem verschleppt zu werden und in der Fremde leben und noch schlimmer dort sterben zu müssen. Das war für die Menschen im Altertum weit schlimmer als für uns. Die Alten, die empfanden Leben im Ausland so schlimm, dass die Sprache ihrem Jammer und Kummer ein Denkmal gesetzt hat. Ausland, das hieß damals in etwas älterem Deutsch Elend. Elend bedeutet Ausland. Im Elend leben ist das Schlimmste, was es gibt. Wir haben nur noch das Wort Elend, wissen nicht mehr, woher es kommt, aber eigentlich heißt es im Ausland sein. Und das war für die Juden noch schlimmer, weil die Juden dieses Bewusstsein hatten, das auch auf Tatsachen begründet war, Gottes auserwähltes Volk zu sein. Und dass sie in jenem Land lebten, das Gott ihnen ausgesucht und ihnen geschenkt hatte. Und dass Jerusalem die Stadt war, die Gott erwählt hatte, um in ihr zu wohnen. Nur in jener Stadt. Und von jener Stadt verbannt zu sein, das war für den Juden schier unerträglich. Und am allerschlimmsten war es für einen Priester. Besonders wenn ein Priester gottesfürchtig war, wie es Hesekiel gewesen sein muss. Noch ein Wort zu Jeremia. Wir lesen das Buch Jeremia und wir haben beim Lesen des Buches den Eindruck, Jeremia habe gepredigt, jahrzehntelang gepredigt, ohne Frucht. Außer zweien, die im Buch Jeremia genannt werden. Baruch, der Sohn Nerias, der Schreiber, und Ebed-Melech, der Moor. Die beiden, sonst niemand. Hesekiel wäre nicht der Prophet Hesekiel geworden, hätte er nicht den Dienst, hätte er nicht die Predigt eines Jeremia gehört, empfangen, hätte dieses Wort diesen Mann nicht getroffen und verändert. Und so ist Hesekiel eine Frucht des Dienstes Jeremias. Daniel auch. Daniel eine zweite große Frucht des Dienstes Jeremias. Wir fragen uns ja auch im Buch Daniel, ja, wo hatte denn Daniel diesen Glauben her? Allein zu stehen. Ja, Glaube kommt nicht vom Träumen, kommt auch nicht von Wunschdenken, kommt auch nicht von frommen Regungen. Glaube kommt nur von Gottes Wort. Er muss also Gottes Wort gehört haben. Und was naheliegender, als dass es das Wort Gottes war, so wie es gepredigt wurde, von Jeremia. Und der durch seine Predigt auch einen Daniel zum Gesetz, zum Wort Gottes trieb. So muss es auch bei Hesekiel gewesen sein. Nun, Hesekiel kommt als 25-Jähriger ins Exil. Und er wird Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat darauf gewartet haben, gehofft haben, dass es eine Rückkehr gibt, umso mehr als im babylonischen Exil Propheten aufstanden und den Vertriebenen Hoffnungen machten. Jeremia spricht davon in Jeremia Kapitel 29. Jeremia Kapitel 29. Von Vers 1 an. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem an die übrig gebliebenen Ältesten der Weggeführten und an die Priester und an die Propheten und an das ganze Volksamte, welches Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Jeremia blieb ja bekanntlich in der Stadt bis zum Untergang. Hesekiel war verschleppt worden. Vers 2, nachdem der König Jekonia und die Königin und die Kämmerer, die Fürsten von Juda und Jerusalem und die Werkleute und die Schlosser aus Jerusalem weggezogen waren. Genau der Jekonia, den Hesekiel nennt. Hesekiel 1, Vers 2. Er spricht hier von der Wegführung des Königs Jojakin oder Jekonia. Das sind zwei Varianten, Formen des gleichen Namens. Und ihnen schreibt nun Jeremia, Vers 4 und folgende, so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe, baut Häuser, bewohnt sie, pflanzt Gärten, esst ihre Frucht, nehmt Frauen, zeugt Söhne und Töchter, nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären und mehrt euch das selbst und mindert euch nicht und sucht den Frieden der Stadt, wohin ich euch weggeführt habe und betet für sie zu dem Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, lasst euch von euren Propheten, die in eurer Mitte sind, und von euren Wahrsagern nicht täuschen und hört nicht auf ihre Träume, die ihr euch träumen lasst, denn sie weissagen falsch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt.
Sie haben nämlich geweissagt und verheißen, dass sie bald zurückkehren können. Und solche Dinge hört man ja gern, kommt ja unseren Wünschen entgegen. Und wie gerne hätte auch Hesekiel das gehabt. Aber er glaubte auch hier dem Propheten Jeremia 29, 10 fährt dann fort und sagt, denn so spricht der Herr, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen. Und jetzt konnte Hesekiel rechnen. Rechnen und sich ausrechnen, ich werde Jerusalem nie mehr sehen. In 70 Jahren bin ich zwischen 95 und 100. Ich weiß jetzt nicht, wann Jeremia diesen Brief schrieb. Im Kapitel 29 ist er nicht datiert. Also gegen 100. Er muss also gewusst haben, ich werde Jerusalem nie mehr sehen. Und wo er 5 Jahre in Babel gewesen ist, da ist er 30. Das war das Jahr, wo er als Priester eingekleidet worden wäre, um im Haus Gottes Gottesdienst zu tun, Opfer zu bringen, dem Gott des Himmels und der Erde, dem Gott Israels, dem Gott der Väter. Und er ist im fernen Babel und darf die Stadt und den Tempel nicht sehen. Wir machen uns keinen Begriff davon, welchen Kummer und welchen Jammer er im Herzen hat. Ein wundes Herz. Und er wird sehnsuchtsvoll morgen für morgen Richtung Westen geschaut haben. Da in westlicher Richtung, da quer hinüber durch die Wüste, da ist die Stadt meiner Sehnsüchte. Aber dann geschieht etwas, womit Hesekiel nicht gerechnet hatte, dann tut sich ihm der Himmel auf. Und dann schaut er nicht mehr Richtung Westen. Und erwartet nicht mehr von dort irgendwie Trost oder Licht oder Hilfe, sondern jetzt schaut er hinauf, die Himmel tun sich ihm auf. Und was Hesekiel da sieht, das hat ihn so erfüllt. Wir müssen ja immer wieder versuchen, uns in die Lage der biblischen Schreiber hineinzuversetzen. Er bekommt ein Gesicht. Es tun sich ihm die Himmel auf. Und was Hesekiel da sah, das hat ihn so erfüllt, dass er das ganz detailliert beschrieben hat. Ihr seht den Thron Gottes. Und er redet dieses ganze Kapitel 1 von diesem Thron, wie er aussieht. Was er da gesehen hat. Ein Detail nach dem anderen. Und da bekommt er den einzig wirklichen Trost, den es für ihn geben kann. Nämlich das Erkennen und auch das Glauben können, dass alles, was die Stadt Jerusalem und auch alles, was ihn befallen hat, von Gott verordnet ist. Dass es von diesem Thron ausgeht, den er da sieht. Und dass der, der auf dem Thron sitzt, weiß, was er tut. Dass es alles seine Ursachen hat, aber nicht nur seine Ursachen, sondern dass es auch seine Zwecke hat. Wir wollen jetzt weiter lesen in diesem Kapitel Hesekiel 1, die Verse 4 bis 14. Und ich sah und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer sich ineinander schlingend und ein Glanz rings um dieselbe. Und aus der Mitte des Feuers her strahlte es wieder Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von 4 lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen. Und jedes hatte vier Angesichter, jedes von ihnen hatte vier Flügel und ihre Füße waren gerade Füße. Und ihre Fußsohlen wie die Fußsohlen eines Kalbes und sie funkelten wie der Anblick von leuchtendem Erz. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten und die vier hatten ihre Angesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren verbunden, einer mit dem anderen. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen ein jedes stracks vor sich hin. Und die Gestalt ihres Angesichts war eines Menschenangesicht. Und rechts hatten die vier eines Löwenangesicht. Und links hatten die vier eines Stieres Angesicht. Und eines Adlers Angesicht hatten die vier. Und ihre Angesichter und ihre Flügel waren oben getrennt. Jedes hatte zwei Flügel miteinander verbunden und zwei, welche ihre Leiber bedeckten. Und sie gingen ein jedes stracks vor sich hin, wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und die Gestalt der lebendigen Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Das Feuer fuhr umher zwischen den lebendigen Wesen und das Feuer hatte einen Glanz und aus dem Feuer gingen Blitze hervor. Und die lebendigen Wesen liefen hin und her wie das Aussehen von Blitzstrahlen. Im Vers 3 steht, die Hand des Herrn kam über ihn. Und das erklärt, weshalb er das, was er dann beschreibt, sehen konnte. Wir sehen den Thron Gottes nicht. Wir nehmen Gottes Regiment nicht wahr. Wir gehen durch die Welt, blind wie die Maulwürfe, wühlen wir uns durch unsere Gänge. Und so wie der Maulwurf die Sonne nie gesehen hat, kommt er nie an die Oberfläche. Und wenn er käme, sähe er sie auch nicht, hat er keine Augen. Und genauso wühlen wir uns durch unser Leben, durch unsere Existenz, vollkommen blind für den, der über allem waltet. Wir sehen, nehmen ja die Geschehnisse in unserem Leben ja nur wahr als eine Abfolge von Zufällen. Da geschehen Dinge und die verursachen das und das wieder verursacht das Nächste und so werden wir irgendwie geschoben. Manchmal können wir Dingen ausweichen, gewisse Dinge in unserem Leben irgendwie ordnen und einrichten, so wie wir es uns wünschen, manchmal gelingt. Aber letztlich haben wir den Eindruck, dass wir irgendwie einfach mitgeschoben werden und da gehen, wo wir halt gehen. Und wir können uns keinen Reim darauf machen. Wir sind blind für den, der über allem waltet und der alles lenkt. Wenn es wahr ist, dass Gott auf dem Thron ist und wenn es wahr ist, dass Gott der Ewige ist, ewig, das heißt, er hat keinen Urheber, dann muss er notwendigerweise Urheber von allem sein. Es kann nichts geben, das seine Ursache nicht in ihm hat. Und sei es, dass es geschieht, auch wenn Böses geschieht, weil er es geschehen lässt, weil er den Bösen Bahn und Macht gibt. Nichts kann geschehen ohne den, der auf dem Thron sitzt. Wenn er ewig ist und keinen Urheber hat, dann kann nichts und niemand Gott schieben. Nichts und niemand kann ihm wehren. Nichts und niemand ist über ihm. Alles ist unter ihm. Alles. Aber das sehen wir nicht. Es sei denn, dass das geschieht, was hier mit Ezekiel geschah, die Hand des Herrn kam über ihn. Gottes Geist allein kann uns dafür die Augen öffnen. Gottes Geist verwendet Gottes Wort dazu, um uns dafür die Augen zu öffnen, dass wir den erkennen, der auf dem Thron sitzt. Und in diesem Licht dann unser Ergehen, unser Leben, unsere Nöte, unsere Sorgen, unseren Kummer, unsere Schmerzen, alles sehen. Es geschieht nichts ohne ihn. Und das war für die Juden keine Kleinigkeit, das zu akzeptieren. Was hatten sie erlebt? Sie hatten erlebt, wie Heiden, krasse Götzendiener, die Gräueln von Göttern dienten, im Aberglauben gefangen, wie sie die von Gott erwählte Stadt belagern, erobern und am Ende das Haus Gottes zerstören konnten. Und so sah es doch für alle, die das beobachteten, aus, als ob die Götter der Babylonier und damit auch ihr ganzer Aberglaube Recht hat und stärker ist als der Gott, von dem die Juden redeten. Nein, auch das war von Gott verhängt. Nebukadnezar hatte nur Macht, weil Gott ihm Macht gegeben hatte. Nebukadnezar hat ein Reich bekommen, weil Gott ihm dieses Reich gegeben hatte. Daniel spricht davon ganz deutlich. Daniel sagt Nebukadnezar, dass Gott, der Gott des Himmels, ihm all diese Macht gegeben hat. Jeremia nennt Nebukadnezar, nein, Gott nennt Nebukadnezar durch den Mund Jeremias, mein Knecht Nebukadnezar. Nicht, dass er gottesfürchtig gewesen wäre, aber er war Knecht in dem Sinn, dass er Werkzeug war in Gottes Hand. Alles geht von Gott aus. Die Hand des Herrn öffnet ihm die Augen für den Thron des Herrn. Genau das Gleiche sagt uns Johannes im Buch der Offenbarung. Im Buch der Offenbarung findet sich eine ganz eigentümliche Bezeichnung für den Heiligen Geist. Und dieser Ausdruck kommt nur vor im Buch der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern vor seinem Thron. Die sieben Geister Gottes. Das ist eine Umschreibung für den Heiligen Geist. Und Johannes sagt, sie sind vor Gottes Thron. Das bedeutet, dass der Geist Gottes dem Gläubigen die Augen öffnet für Gottes Thron und den Gläubigen vor Gott stellt und damit unter seine Regierung. Das ist es, was Gottes Geist an uns wirkt. Er führt uns in Gottes Gegenwart und stellt uns unter Gottes Regierung, unter Gottes Thron. Nun, was sieht Hesekiel? Hesekiel 1, Vers 4, er sieht einen Sturmwind. Eine große Wolke und Feuer. Und das alles hängt zusammen mit dem Thron, den er sieht. Nun, dass es der Thron ist, das sagt Hesekiel erst am Schluss des Kapitels. Wir müssen das jetzt lesen in Hesekiel 1 im Vers 26, vorweg schon lesen, um zu sehen, dass es wirklich der Thron Gottes ist, von dem Hesekiel redet. Hesekiel 1, 26, oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteines. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen oben darauf. Er sieht den Menschensohn Christus, der thront. Es ist sein Thron. Und von diesem Thron geht aus, dass ist das Erste, was Hesekiel wahrnimmt und was er als Erstes nennt, ein Sturmwind. Sturm, Sturmwind steht für alle Katastrophen, die über Jerusalem gekommen waren. Hesekiel verwendet diesen Ausdruck in seinen Weissagungen mehr als einmal. Ein Beispiel davon, Hesekiel Kapitel 13. Hesekiel 13, die Verse 10 und 11. Darum, ja darum, dass sie mein Volk irreführen und sprechen Friede, obwohl kein Friede da ist, und baut dieses eine Wand, siehe, sie bestreichen sie mit Tünche, spricht zu den Übertünchern, sie soll fallen. Es kommt ein überschwemmender Regen, und ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen, und ein Sturmwind wird losbrechen. Dieser Sturmwind, das war die Zerstörung Jerusalems. Sturm steht für die Gewalt göttlicher Gerichte. Es finden sich viele Beispiele dafür. Ein Beispiel, ein weiteres aus dem Buch der Psalmen, Psalm 50, der Vers 3. Psalm 50, Vers 3. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Sturm. Die Hand des Herrn kommt über Hesekiel und mit einem Mal erkennt er, hört er in diesen Katastrophen Gottes Stimme. Das ist Gottes Reden. Das ist ja Gottes Hand. Das, was wir eben sonst nicht merken, sonst sehen wir nur die Not, die Katastrophe, das Unglück. Oh! Wir sehen nur den Schrecken. Aber Hesekiel hört im Sturm das Reden Gottes. Und er sieht hier das Walten dessen, der auf dem Thron sitzt. Ähnlich ging es Hiob. Hiob, der ebenfalls die ganze Not über ihn kam, diese Schmerzen, dieser Verlust von allem, was er hatte, er vergleicht das wiederholt mit einem Sturm. Einem Sturm, der kam und ihn verdarb und alles, was er hatte, zerstörte. Es dauert eine Weile, bis er merkt, dass dieser Sturm, dass das ja Gottes Stimme war. In Hiob, 1. Kapitel 38, dort wird das dann deutlich, der Herr redete zu Hiob aus dem Sturm. Es war Gottes Reden, erst jetzt hört er es. Erst jetzt nimmt er es wahr. So war also die Zerstörung Jerusalems, die war weder Zufall, noch war es ein Beweis dafür, dass die Heiden mit ihren Göttern stärker wären als der Gott Israels. Nein, sie waren nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Dann sieht Hesekiel eine große Wolke. Hesekiel 1, Vers 4. Eine große Wolke. Hesekiel verwendet dieses Wort einige Male. In Kapitel 9 und in Kapitel 10. Und dort ist es ganz eindeutig, die Wolke der Herrlichkeit, die damals die Stiftshütte erfüllte, und die den Tempel erfüllte, als Salomo ihn erbaut hatte. Hesekiel 10, Vers 3, die Cherubim standen zur Rechten des Hauses, als der Mann hineinging, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Also die Gegenwart Gottes. Gott ist im Sturm. Glauben wir das? Unser Glaube an Gott, unser Glaube an den Allmächtigen, an den Allgegenwärtigen Gott, ist meistens nur theoretisch. Wir glauben, ja, Gott ist da, wenn wir alle seine Wohltaten empfangen. Aber wir glauben, Gott sei dann nicht da, wenn Not kommt, wenn Schmerz kommt, wenn Unglück kommt. Dann meinen wir, Gott ist nicht da, seine Hand ist nicht da. Ja, wenn Gott nicht da ist, wer ist dann da? Kann der allgegenwärtige und allmächtige Gott je irgendwann und irgendwo aufhören, der allmächtige und allgegenwärtige Gott zu sein? Und so ist Gott, so ist Gottes Gegenwart auch im Sturm. Dann sieht er ein Feuer. Feuer steht für Gottes Zorn. Der Zorn eines heiligen Gottes über Sünde. Und Hesekiel sieht das mit einer Klarheit, wie er das nie gesehen hatte, wie es Gottes gerechter Zorn war, der über Jerusalem und über das Volk in Jerusalem kam. Und er begreift darum, wir tun Unrecht, wenn wir unser Leid beklagen. Wir tun Unrecht. Nicht, dass Leid immer direkte Folge von Sünde ist, das nicht. Und Hesekiel und Daniel wären ja Beispiele dafür gewesen, die hätten sich sagen können, ja, wir waren nicht schuld an der Zerstörung Jerusalems. Bei Daniel können wir es sicher sagen. Es war nicht seine Gottlosigkeit und seine Frechheit gegen Gott, die dieses Unglück über Jerusalem brachte. Und doch wurde auch Daniel befallen von diesem Unglück. Und auch ein Hesekiel wurde von diesem Unglück befallen. Und auch Jeremia wurde davon befallen. Und darum tun wir Unrecht, wenn wir unser Leid beklagen und uns beschweren und Gott anklagen. Und meinen und denken, das sei nicht recht, das habe ich nicht verdient. Warum muss ich das jetzt auch noch schlucken? Es gibt in dieser Welt ja nur Schmerz und Kummer und Tränen und Leid, weil es Sünde in der Welt gibt. Und daran haben wir alle teil. Wir haben die Sünde in die Welt geholt. Und in dem Sinn ist alles Leid Folge von Sünde, nämlich Folge des Sündenfalls. Hätten wir, Adam und die Kinder Adams, uns nie gegen Gottes Thron aufgelehnt, ginge von Gottes Thron nie Sturm oder Feuer aus. Und darum sagt Jeremia nach der Zerstörung Jerusalems, da hat er sich hingesetzt und geweint und dann hat er die Klagelieder geschrieben. Und was sagt er in den Klageliedern? Unter anderem Klagelieder 3, Verse 37 bis 39. Klagelieder 3, Verse 37 bis 39. Wer ist der, das sprach und es geschah, ohne dass der Herr es geboten? Das Böse und das Gute geht es nicht aus dem Mund des Höchsten hervor, also das Unglück und das Heil, Wohl und Wehe geht es nicht aus dem Mund des Höchsten hervor. Was beklagt sich der lebende Mensch über seine Sünden? beklage sich der Mann. Und dann sieht Hesekiel einen Glanz. Immer noch im Vers 4. Ein Glanz rings um dasselbe. Das Wort Glanz kommt einige Male auch im Propheten Jesaja vor. Wir wollen eine Stelle dazu aufschlagen. Jesaja 60, Vers 3. Jesaja 60, Vers 3. Ich lese von Vers 1 an. Jesaja 60, Verse 1 bis 3. Steh auf, leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Nationen wandeln zu deinem Licht hin und Könige zum Glanz deines Aufgangs. Hier wieder dieses Wort Glanz. Das gleiche Wort, Noga, auf Hebräisch. Jesaja 60 spricht von der Wiederherstellung Jerusalems und Israels. Es geht von Gottes Thron auch dieser Glanz aus und kündigt damit an, dass all das Unglück, das Gott über Jerusalem bringt, dass das nicht das Ende der Wiederherstellung. Der Wiederherstellung dieses Volkes. Und schließlich Vers 4, ein letzter Gedanke noch, und dann schließe ich für heute. Es heißt hier, es strahlt wieder Anblick von glänzendem Metall. Nun, das Wort Metall ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Es übersetzen es auch nicht alle gleich. Das hebräische Wort ist auch recht eigentümlich. Es hat 4 Konsonanten, eigentlich ein Sonderfall. Denn sonst haben alle hebräischen Wörter nur 3. Fast alle. Aber das hat 4. Chashmal. Einige übersetzen es als Bernstein. Wieso Bernstein? Weil wenn man Bernstein reibt, gibt es Elektrizität. Dieses Wort hier, Chashmal, das hat übrigens Eliezer ben Yehuda genommen für das neuhebräische Wort Elektrizität. Ich habe nie Neuhebräisch gelernt, aber das weiß ich. Die sagen dem Chashmal. Es kommt hier, aus Ezekiel 1, Vers 4. Es muss etwas sein, das glänzt und das metallig wirkt. Auf alle Fälle kommt das Wort Erz vor in Vers 7. Und das ist eindeutig, ein Choshet. Das ist Metall. Also er sieht an diesem Thron auch Metalliges. Nun könnte man ja versucht sein und zu denken, Gottes Regiment gleich einer großen Maschine. Einer ehernen Maschine. Und alles geschehe mit eherner Notwendigkeit. Das ist ein philosophisches Prinzip, das ziemlich verbreitet ist. Das war auch unter den Griechen recht verbreitet, dieser Glaube an die allwirksame und allmächtige Ananke, die Notwendigkeit. Eine heidnische Vorstellung, losgelöst von Gott, auch die mohammedanische Vorstellung von Kismet, eine ganz heidnische Vorstellung. Der Mohammedaner glaubt an das Schicksal. Wir glauben nicht an das Schicksal. Wir glauben nicht an Notwendigkeit. Und darum ist es wichtig, dass wir sehen, dass Metall wohl ein Merkmal dieses Thrones ist, den er sieht, aber nicht das dominierende Merkmal, sondern das wirklich dominierende Merkmal all seiner Beschreibungen ist Leben und Bewegung. Leben und Bewegung. Und darum kommt dieser Ausdruck lebendige Wesen so häufig vor. Ich habe die Verse dort auf dem Blatt notiert, auf der Folie. Lebendige Wesen. Nein, wir glauben wirklich nicht an das Schicksal. Ich hoffe, niemand ist da, der an das Schicksal glaubt. Wir glauben an den lebendigen Gott, der das Schicksal in der Hand hat. ist ein himmelweiter Unterschied. An den lebendigen Gott glauben oder an das Schicksal glauben. Weil wir Gott und seinem Wort glauben, glauben wir auch, dass Gott alles wirkt nach dem Rat seines Willens, nach seinem Vorsatz. Und Gott spricht zu uns in seinem Wort von Erwählung, Vorherbestimmung, von Erfüllung seiner Ratschlüsse. Aber alles in Verbindung mit sich selbst, mit dem, der er ist. Und wir glauben an ihn, wir glauben nicht an das Schicksal. An den lebendigen Gott. Und wir wissen, dass ein lebendiger Gott auf dem Thron ist. Wir wissen es. Denn wir kennen ihn. Und wir wissen, er ist nicht eine Maschine. Er ist nicht ein unpersönliches, allmächtiges Etwas. Sondern er ist der lebendige Gott, der redet. Und er ist der lebendige Gott, zu dem wir rufen. Und er hört uns. Er hört Gebet. Obwohl alles geschieht nach seinem Rat, nach dem Rat seines Willens. Dennoch erhört er Gebet. Wir rufen zu ihm und dann geschehen Dinge. An den Gott glauben wir. Und der ist auf dem Thron. Ein lebendiger Gott. Und darum will ich noch einen Blick oder unsere Blicke zum Schluss noch einmal auf die letzten Verse des Kapitels lenken. Hesekiel sieht den Thron und dann Hesekiel 1,26. Und auf der Gestalt des Thrones war eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen oben drauf. Hier sieht Hesekiel Christus. Er sieht den Menschensohn. Und wir kennen ihn besser inzwischen, als Hesekiel ihn kannte. Er ist seither da gewesen unter uns. Wahrer Gott, wahrer Mensch. Der ewige, unumschränkte Gott, wie Johannes ihn darstellt. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und alles ist durch dasselbe geworden. Und ohne dasselbe ist nichts geworden von dem, das geworden ist. Dieser ewige, unumschränkte Gott ward Fleisch und wohnte unter uns. Das ist der lebendige Gott und er sitzt auf dem Thron. Und ihn kennen wir und er hat zu uns geredet. Wir haben seine Stimme gehört und wir reden zu ihm und er hört unsere Stimme. Und zu wissen, dass alles in seiner Hand ist, ja, das macht das Herz froh. Und dann haben wir keine Angst mehr vor diesem Gedanken, der uns sonst erschrecken müsste. Dann haben wir keine Angst mehr davor, dass alles geschieht nach Vorsatz. Denn es ist in seiner Hand. In seiner Hand. Ja, dann schließe ich hier. Wir machen morgen Fortsetzung.